Und als wir hingekommen sind, haben wir eine, ich sag mal, 30-jährige Patientin gesehen, die schon reanimiert wurde, einen schwer verletzten Taxilenker und viele weitere Personen, die verletzt waren. Also es waren viele Verletzte, unübersichtlich, es hat geschüttet im Strömen, wir waren nicht viel Personal vor Ort und mussten einfach entscheiden, wen helfen wir da jetzt zuerst? Wie finden wir raus, wer schwer verletzt? Und was machen wir mit der 30-Jährigen, die jetzt da liegt?
So, meine Lieben, hello again. Wir haben in der letzten Folge gesprochen mit Lukian Guttenbrunner über seine Erfahrungen im Rettungsdienst in Johannesburg und schließen da jetzt direkt an. Der heutige Gast ist Dr. Daniel Grassmann. Der Daniel ist Präsident und einer der Mitgründer des Vereins Isomex. Daniel, hallo, starten wir gleich direkt rein. Herzlich willkommen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Daniel, wie im Intro schon gesagt, du bist der Präsident von dem Verein Isomex. Ich habe im Internet kurz geschaut und wahnsinnig viele Dinge gefunden, die du nu bist oder nu machst. Du bist Schiffsarzt, Oberarzt bei der Berufsrettung Wien, Flugrettungsarzt, leitender Notarzt, Arzt für ästhetische Medizin. Du machst Schulungen und publizierst. Gibt's sowas wie einen typischen Tag bei dir?
Ja, Philipp, also mal danke für die Einladung zum Podcast. Ein typischer Tag bei mir, den gibt's eigentlich nicht. Das ist eher saisonbezogen. Im Winter fliege ich mehr, im Sommer reise ich mehr und bin jetzt auch am Schiff unterwegs, wie du schon gesagt hast. Aber so einen typischen Tag habe ich nicht. Ich meine, mein Hauptjob ist die Berufsrettung Wien. Mhm. Bin ich Oberarzt seit 4 Jahren, mache dort die medizinisch-wissenschaftliche Leitung. Das heißt, ich bin da zuständig für SOPs-Erstellung, für die medizinische Ausbildung von den Sanitätern und Sanitäterinnen und bin auch natürlich im Fahrdienst. Einen typischen Tag bei der Berufsrettung könnte ich schon erklären, aber so eine typische Woche gibt's von mir eigentlich nicht. Ja, manche sagen, ich bin ein Tausendsasser. Ich tanze auf einigen Hochzeiten, aber es macht Spaß. Also ich setze den Fokus immer dort, wo ich mich gerade ein bisschen wohler fühle oder wo ich sage, okay, da würde ich mich jetzt ein bisschen mehr engagieren. Sei es jetzt die Medizin, also die Notfallmedizin. Aber auch andere Medizin, wie die ästhetische Medizin, das so ein bisschen mein Ausgleich ist zu den Dingen, die man halt im täglichen Rettungswesen halt so sieht. Ja, ich denke, haben wir eine gute Konstellation zusammengebastelt.
Voll cool, voll cool. Daniel, jetzt würde mich interessieren, die Frage ist wahrscheinlich eh schon öfter gestellt worden, wie bist du eigentlich zur Medizin gekommen, woher kommt die Leidenschaft?
Ich bin groß geworden in einem Gastronomiebetrieb, also ich bin eigentlich gelernter Koch und Kellner. War in der Tourismusschule in Krems.
Okay.
5 Jahre. Und dann kam, wie bei so vielen, der Zivildienst. Und das ist ja für einige Kolleginnen und Kollegen prägend, dieser Zivildienst. Hast du auch Zivildienst gemacht?
Ja. In einer Psychiatrie allerdings. Ja.
Okay, ich war in Rettungsdienst. Und ich habe gedacht, ich möchte einfach in diesen 9 Monaten was unter Anführungszeichen Sinnvolleres machen, als jetzt beim Bundesheer zu diesem Zeitpunkt. Und dachte bei gewissen Einsätzen, ja, der Patient, dem geht's nicht gut. Als Zivildiener, also ich als Person, als Zivildiener wusste nicht viel von der Medizin, ehrlicherweise, hat das, was man natürlich lernt, aber hochprofessionelle Patientenversorgung als Zivildiener kann man schon im Team, aber als Einzelperson halt dann eher schwierig, da braucht es ja dann die Expertise von anderen. Es war der Notarzt. Mhm. Und eines Tages hatte ich so einen Patienten, wo ich natürlich überfordert war und dachte, ja, der Notarzt kommt, der rettet den und das war eigentlich ein schöner Einsatz. Und dachte so, wie wird man das? Und in meiner Familie gibt es keine Akademiker, sondern auch Musikanten. Du bist auch ein Musikant, habe ich jetzt vorher erfahren. Also Schlagzeuger, Bassisten, aber kein Akademiker. Und meine damalige Freundin hat gesagt, ne, studiere halt Medizin. Und ich dachte, ja, was muss ich da machen? Ich bin ein Kind vom Land und werde da inskribieren, weil die hat damals Psychologie studiert. Und dann auch, dann mache ich das mal. Und es ist ja so bei der Medizin ja nicht so einfach, das zu studieren, auch reinzukommen. Nämlich gibt es einen Aufnahmetest. Da habe ich gelernt, den geschafft und dann habe ich mein Medizinstudium gestartet.
Und wie bist du dann letzten Endes wieder zum Rettungsdienst gekommen?
Meine Liebe zur Rettungsmedizin blieb natürlich, weil es eigentlich mein Einstieg war. Über ein paar Umwege, ich war dann länger, also ich habe dann in St. Pölten Ausbildung gemacht zum Allgemeinmediziner. Dann war ich dort in der Erstversorgung, der dritten Med und haben sich die Wege wieder getroffen mit einigen ganz lieben Kollegen, der andere mit dem Dr. Mario Krammel und Bernie Mental und anderen Oberärzten und dann schlussendlich bin ich zu MR70 gekommen.
Kurzes Werbeinsert. Der Dr. Benjamin Thal gestaltet einen total interessanten Podcast für die Berufsrettung Wien, Response Notfallmedizin. Wenn euch das Thema Rettungsdienst näher interessiert, dann dort unbedingt reinhören.
Mach jetzt das, was ich eigentlich immer tun wollte. Nämlich prähospitale Medizin. Nicht nur als freiberuflich, sondern eigentlich als hauptberuflicher. Und das ist eigentlich der Job, den ich jetzt sehr, sehr gern mache und noch lange Zeit ausüben möchte.
Daniel, wir haben in der letzten Folge mit Luki gesprochen über sein Praktikum in Johannesburg bei Isomax. Du bist Präsident von dem Verein. Kannst du zum Einstieg mal beschreiben, was ist eigentlich Isomax und wie schaut dieses Praktikum dort aus?
Ich würde vorweg noch was anderes erzählen, und zwar, wie es eigentlich zu dem gekommen ist, dass wir diesen Verein gegründet haben. Ich war vor mittlerweile 3 Jahren mit dem Dr. Hauer und anderen Kollegen in Johannesburg und in Kapstadt mit als viertes Rad, wir waren zu viert, wobei die Kollegen das mehr oder minder alles organisiert haben, die waren schon ein paar Mal in Johannesburg, auch längere Zeit. Und ich dachte, das möchte ich gerne auch erleben. Durfte dann mitfahren. Dann kamen viele Einsätze, viele Impressionen, sei es jetzt Prähospital oder in den Spitälern, die mich geprägt haben, sage ich mal. Nicht belastet, weil ich kenne das in einer Form ja, das Leid der Patienten, kennt man ja prinzipiell als Arzt. Aber es ist anders. Anders im Sinne von, dass mir dort eigentlich bewusst geworden ist oder noch bewusster geworden ist, wie gut es uns eigentlich geht. Nicht nur jetzt im täglichen Leben, sondern vor allem medizinisch in der Gesundheitsversorgung. In Österreich oder im deutschsprachigen Raum oder im europäischen Raum. Weil es muss einem bewusst sein, Südafrika ist schon ein dritte Weltland und die Versorgung ist nicht dieselbe. Die Standards prinzipiell, wie dort Medizin gemacht wird, schon, aber mit den möglichen Ressourcen materiell und personell. Und das geht halt manchmal nicht so, wie man es bei uns lernt. Ja. Ein Beispiel, du bist auch Sanitäter. Es gibt ja diesen Beckengurt oder Beckenschlinge, den man um die Hüfte bindet, beziehungsweise um das Becken bindet, wenn das Becken gebrochen ist und wenn der Patient dort einblutet. Das ist bei uns auf jedem Fahrzeug, würde ich mal sagen. Nicht teuer, aber dort in Südafrika gibt es das einfach nicht. Also im speziellen Johannesburg, da gibt es keine Beckenschlingen. Was machst du dort? Du nimmst ein Leintuch, wickelst das herum, bindest das zusammen und improvisierst. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen improvisierten Mitteln, die man dort hat, wo man wirklich sehr viel lernt. Und wo man wirklich schätzt, dass man hier eigentlich alles hat, was man braucht und noch viel mehr. Nicht nur im Rettungsdienst, sondern auch natürlich in der Klinik. Dann sind wir eines Abends, das war eigentlich beim ersten Trip noch, waren wir gemütlich bei einem Getränk am Pool und haben gedacht, naja, wie könnten wir das verbessern, wir vier Österreicher. Es wird schwierig natürlich, in ein Land zu kommen und sagen, ja, wir sind jetzt die Kollegen aus Österreich, wir wollen das alles besser machen, wollen auch helfen und sagen euch, wie die Welt funktioniert. Das funktioniert natürlich nicht so, denn die haben ihre eigenen Techniken, ihre eigenen Maßnahmen und das funktioniert auch so, wie es ist. Das heißt, wir brauchen einen Partner und ich habe eine ganz nette Partnerin kennengelernt, die jetzt auch eine gute Freundin ist, die Karine Nodia, die ist dort, ich nenne es mal Sanitäterin oder Paramedic, aber in der höchsten Ausbildungsstufe. Und das ist dann ECP, das steht für Emergency Care Practitioner. Das ist im Prinzip das Pendant zu unserem Notarzt. Das heißt, sie machen fast alles, was bei uns ein Notarzt macht. Ja. Das ist auch eine universitäre Ausbildung, anders als bei uns.
Und Daniel, ihr seid ja mit eurer Partnerin, mit der Karine und ihr regelmäßig im Austausch. Wir hören jetzt kurz wieder rein in der Sprachnachricht von ihr.
The reality is that the need for advanced life support is very great and the supply often does not meet the demand. It would be easy to sit in a comfortable job, earning a salary with no worries, while turning a blind eye to this social injustice. But I carry a passion in my heart, not just to echo the need for change, but to lead it. And this is where Asimax has been such a blessing, truly part of my testimony. It has created a bridge between Austria and South Africa, allowing doctors, paramedics, and students to come here, work alongside us, and gain invaluable experience in both the pre-hospital and hospital setting. Through your willingness to come and help those in great need, you not only gain invaluable clinical experience, but the community also receives quality care that they would otherwise be denied. Why should the poor feel poor? Why should they be left to suffer simply because they cannot afford what others can? Together, through Asimax, we can break that barrier and restore dignity where it is most needed.
Das heißt, wir haben gesagt, wir brauchen einen Partner vor Ort, wir brauchen eine Struktur. Und ich habe dann mit dem David Hauer und dann mit einem weiteren Kollegen und mittlerweile sehr guten Freund, den Adrian Bohlenberger, der jetzt gerade auch in Südafrika ist, bei der Karin, einen Verein gegründet, und der hat SMX. Steht für Austrian South African Medical Exchange. Das heißt, wir versuchen, Kolleginnen und Kollegen, die diese Experience auch machen wollen und etwas für die Patienten dort vor Ort machen wollen, die Plattform und Möglichkeit zu bieten. Ja, und jetzt haben wir mittlerweile einen Verein mit vielen Mitgliedern, die uns unterstützen. Wir haben dieses Jahr schon einige Kollegen gehabt, die unten waren zum Austausch. Funktioniert prima. Wir haben ein eigenes Fahrzeug. Wir haben die Carina als Partnerin vor Ort, die uns mitnimmt. Wir haben nette Sponsoren, nette Unterstützer, weil es ist natürlich vollkommen klar, alles aus eigener Tasche geht nicht. Das heißt, man braucht einfach Leute, die Idee und das Gute hier mittragen, und da bin ich sehr dankbar für die alle, die da unterstützen. Bist du schon SMX-Mitglied?
Noch nicht. Jetzt hast du mich erwischt, ja.
Dann wird es Zeit.
Sonst wird sofort abbrochen, das Interview.
Aber Abbruch. Dann wird es Zeit. Nee, aber es läuft gut, so wie es ist. Aber wie eingangs schon erwähnt, das ist ein Teil meiner vielen Tätigkeiten, die ich habe. Und es ist ja nicht nur, also Präsident, das klingt immer so toll und ehrwürdig. Ich sehe mich da ganz gleich wie der andere im Team. Es braucht halt einen Präsidenten, das sagen die Statuten. Da stehe ich halt dann drinnen. Aber wir arbeiten alle gleich viel. Ich glaube, wie bei einem Einsatz in der Rettung, braucht es ein Team, und das ist einfach unser Verein.
Wie groß ist das Team ungefähr? Wie viele Mitglieder sind aktiv?
Ganz wenige. Also unser Kernteam besteht aus mir, dem David Hauer, den Adrian Bohlenberger und Theresa Schaupenlehner, die das Backoffice macht. Das ist natürlich auch viel Arbeit, die ganze Administration. Und ein paar liebe Helfer, die uns bei den ganzen Events unterstützen, und natürlich dann die ganzen Mitglieder. Aber primär sind wir ein kleines Kernteam, die halt einfach das unentgeltlich natürlich neben der ganzen anderen Tätigkeiten versucht umzusetzen, besser zu machen, größer zu machen. Aber es wird.
Super. Du hast es vorhin schon erwähnt, am Beispiel des Beckengurts etwa. Mich würde interessieren, wo liegen denn so die Unterschiede Rettungsdienst Südafrika zu Österreich?
Zu Beginn gehört, glaube ich, mal erwähnt, dass es dort ein duales System gibt. Zu einem gibt es den privaten Rettungsdienst, zum anderen gibt es den öffentlichen Rettungsdienst. In jedem Rettungsdienst sind verschiedene Units unterwegs, also BLS-Unit, ALS-Units bis hin zu diesen ECPs, die meistens Single Responders sind, also die quasi alleine mit dem Fahrzeug dorthin fahren und unterstützen und dann die hochqualifizierte Medizin machen. Wobei der öffentliche Rettungsdienst großteils auch den ganzen Interhospitaltransport abdeckt. Und da auch natürlich diese ECPs, wie ich schon erwähnt habe, gebunden sind. Heißt jetzt, bei einem Land oder bei einer Stadt wie Johannesburg mit 5 Millionen Einwohnern, wenn es da am Tag Dutzende Verkehrsunfälle gibt mit mehreren Verletzten, ist natürlich ein System überfordert. Jedes System ist dann überfordert. Dann kann es einfach dazu kommen, dass Patienten Schmerzen haben, weil einfach jetzt niemand da ist, der Schmerztherapie durchführen kann. Obwohl natürlich alle privat und öffentlich bemüht sind, diesen Menschen zu helfen. Ich würde sagen, in der Regel unabhängig vom Versicherungsstatus, von Hautfarbe. Aber dennoch gibt es halt einfach ein paar tragische Fälle, wo ich auch dabei war. Und diese Patienten decken wir ab. Also wir versuchen, dort zu unterstützen, wo es notwendig ist. Und ich würde mal sagen, ich habe heute auch mit Karin nochmal telefoniert und sie gefragt, was ist eigentlich dein Kernpunkt deiner Tätigkeit oder die Kerntätigkeit? Und sie hat gesagt, das ist sicher die Analgesie, also das Nehmen von Schmerzen. Das ist jetzt nicht der banale, das Schmerzmittel, welches man einnimmt, wenn man jetzt sich irgendwo einen kleinen Finger verbrannt hat, sondern das ist die Schmerztherapie, wenn man, wie letztens als der Fall war, das Becken und der Oberschenkel gebrochen ist. Und dann macht das schon einen Unterschied, auch vom Schmerzgedächtnis her, ob man da entsprechende Schmerztherapie bekommt oder halt nur die Zehntel der Dosis, die man vielleicht bekommt, weil er einfach nicht mehr da ist. Und das ist ein Anker, den wir setzen, zuzüglich zu der Tätigkeit, die wir halt dann auch machen im Sinne von wirklich intensivmedizinischen Maßnahmen wie die Intubation zum Beispiel und Atemwegssicherung. Mhm. Aber zurückzukommen auf deine Frage, was der Unterschied ist. Ich denke, die Unterschiede sind eben das duale System. Die Tatsache, dass es im Rettungsdienst in der Regel keine Ärzte gibt. Wir haben ja Unmengen Notärzte im Vergleich zu Südafrika. Und vielleicht ein dritter Punkt, dass die Ausbildung viel länger dauert als bei uns. Ich war tatsächlich überrascht, wie lange man braucht, bis man ECP wird, welche Einsatzzahl man da benötigt. Und wie gesagt, es ist eine universitäre Ausbildung. Das heißt, die Ausbildung ist in Südafrika anders als bei uns. Wobei wir ja nicht universitär sind und viel kürzere Ausbildungszeiten haben. Auch gut sind in das, was wir tun. Wenn wir es regelmäßig tun, es ist bei den Sanitätern so, das ist bei den Ärzten so, das ist als Bassist so, wie du einer bist. Wenn du einmal im Jahr einen Gig hast, wirst du nicht so spielen, wenn du jede Woche spielst.
Richtig, ja.
Ja, aber das sind so die wesentlichen Unterschiede. Mhm.
Welche medizinischen Notfälle stehen denn dort im Vordergrund? Also vor allem bei den Einsätzen, die man dann mit dem Rettungsmittel, mit der Careen abdeckt?
Hauptsächlich traumatologische Einsätze. Heißt Verkehrsunfälle, Unfälle im beruflichen Alltag. Die Zeit, wo ich unten war, war die Haupttätigkeit bei Verkehrsunfällen. Mhm. Wir hatten beim letzten Mal, wie ich war, zwei große Verkehrsunfälle. Das ist ja, wenn man das vergleicht und sowas in Niederösterreich passiert und in Wien, da würden ja, ich weiß nicht, wie viele Fahrzeuge dorthin fahren und Personal dorthin fahren und alle würden darüber berichten. Wenn es ein Busunfall ist mit 50 Verletzten, zum Beispiel, wo ich war, da hat ein LKW einen Bus gerammt von der Seite, weil die Bremsen versagt haben. Da waren 50 Verletzte. Oder ein Taxiunfall. Mit wie viel Verletzten würdest du rechnen, wenn du hörst oder wenn du zu einem Einsatz fährst? Taxiunfall, was würdest du denken?
Bei uns ja zwei, maximal drei wahrscheinlich.
Ja, einer ist vielleicht ein bisschen schwerer verletzt. Mhm. Und ein, zwei leicht Verletzte, wenn man Glück hat. Bei dem Taxiunfall, wo ich war, da waren 15 Verletzte. Wie kann das sein? Das ist ganz einfach. Die Taxis sind meistens Minivans. Da sind Leute reingequetscht, bis es einfach komplett voll ist. Und da sitzen die Kinder auf dem Schoß der Eltern und es passen halt 15 Leute da rein. Diese Taxis sind wie viele andere Fahrzeuge auch nicht so gewartet, wie man es in Österreich kennt. Wir brauchen ja Pickerl jedes Jahr. Ich hätte dort noch kein Pickerl auf einer Windschutzscheibe kleben gesehen. Dementsprechend passieren einfach mehr Unfälle und das ist unser Tätigkeitsbereich. Und man muss auch sagen, Verletzte durch Gewaltverbrechen, was dort natürlich ein Thema ist. In einer der gefährlichsten Städte weltweit ist natürlich die Gewalt ein gegenwärtiges Problem.
Und das sind auch schon die wesentlichen Unterschiede wahrscheinlich zum Wiener Alltag, weil Verkehrsunfälle, Schießereien sind in Wien jetzt sicher nicht die Tagesordnung.
Also Verkehrsunfälle, ja, aber nicht in dieser Intensität, weil wir halt, und das ist halt ein Punkt, wo man sicher den ÖMDC auch dankbar sein muss, weil das war eines der ersten Maßnahmen, glaube ich, die sie auch propagiert haben und halt gepusht haben, dass man sich beim Autofahren angurtet. Das ist halt dort nicht der Fall. Dort ist niemand angegurtet. Ja, auch nicht in diesen Taxis. Und deswegen schleudert es die Leute aus diesen Taxis raus, wenn sich das Fahrzeug überschlägt. Das ist einfach das Problem. Es sind alle nicht angegurtet. Und deswegen schwer verletzt. Also eine Infokampagne über, warum muss ich mich angurten in Südafrika oder generell, wäre schon dort Gold werden, würde viele Menschenleben retten. Mhm. Weil Sicherheitsgurte gibt es in den Fahrzeugen, aber niemand nutzt sie. Mhm. In anderen Ländern auch, leider Gottes. wie gesagt, Unfälle gibt es in Österreich und in Wien und auch hier, wo wir jetzt sind, auch, aber Gott sei Dank glimpflicher. Gewaltverbrechen, die Zahlen nehmen jetzt ein bisschen zu in den letzten Jahren, aber die Intensität oder die Gewaltbereitschaft im Sinne von, ich nehme jetzt eher ein Messer statt die Faust, das nimmt zu. Sagen auch die Zahlen jetzt da von Statistik Austria etc. Dass die Gewaltverbrechen, die passieren, wenn einfach brutaler und wenn das Messer im Spiel ist, dann ist es einfach gefährlich. Schussverletzungen sind natürlich nochmal gefährlicher. Gibt es bei uns Gott sei Dank nicht so häufig, außer beim Suizid. Aber also dafür gehört die Schusswaffe oder der Schusswaffengebrauch allgegenwärtig. Und das macht halt gemeinsam mit den Verkehrsunfällen, den Messerstichverletzungen und den Schussverletzungen eine große Bandbreite von Verletzungsmustern, die für uns als Mediziner sehr interessant ist zu sehen und zu behandeln.
Was sind die typischen Verletzungen, die dann resultieren, jetzt aus einem Verkehrsunfall zum Beispiel oder aus einer Schießerei?
Wenn man es aufgliedern im Verkehrsunfall, Stichverletzungen und Schussverletzungen. Verkehrsunfälle ist dort entweder das Auto gegen Fußgänger, dann natürlich Beckenverletzungen, Kopfverletzungen und Oberschenkelverletzungen. Dann die herausgeschleuderten Personen, die halt wirklich schwerst verletzt sind, auch halt tödlich verletzt sind. Und Auto gegen Motorrad natürlich, auch von Schädel bis Brustkorb, Beckenverletzungen. Also sehr divergent, sehr heterogen, je nachdem, wie schnell die Fahrzeuge und so waren. Ja. Aber so viele herausgeschleuderte Personen, die ich dort gesehen habe, werde ich nie in Österreich sehen. Eben wegen der Gurtthematik. Stichverletzungen, sei es jetzt das Messer oder so Fahrerspeichen, wird dort auch immer wieder mal gemacht, weil das kostet nichts. Das geht schnell und sieht man kaum. Aber es ist saugefährlich, weil es ist eine lange Speiche und kann man sehr tief stechen. Und wenn man Lunge bzw. vor allem das Herz erwischt, dann kann man natürlich daran sterben. Die Herzbeuteltamponade ist sicher das Krankheitsbild oder diese Verletzung, die man immer wieder mal liest als Sanitäter oder auch kennt, die man auch prinzipiell behandeln kann. Aber ja, die sind halt leider in weiterer Folge dann oft tödlich. Initial nicht, also zu Beginn nicht, weil je nachdem, wie stark die Verletzung ist. Aber man kann das gut kompensieren eine Weile. Das sind manchmal 5 Minuten, das sind manchmal 20 Minuten. Aber man glaubt gar nicht, was der menschliche Körper aushält. Das lernt man auch in Südafrika. Wie viel Leid man eigentlich aushält und wie stark ein Organismus eigentlich sein kann, wenn es notwendig ist. Und Schussverletzungen kommt ganz auf an, wo der Schuss ist. Wenn der in den Thorax geht, ja, ist das oft letal, also tödlich. Kopf natürlich. Aber Bauch, Oberschenkel, das überleben die immer wieder mal. Und ich darf da ein Beispiel nennen. Ich hatte einen Patienten, der kam von Freunden gebracht. Der wurde vor 3 Stunden angeschossen. Und die Freunde haben ihn ins Auto geschmissen, haben ihn hergefahren ins Spital, Johannesburg. Und er hatte 5 Bauchschüsse. Er hat das auch überlebt. Stärkste Schmerzen. Der Darm war perforiert, also offen, hat ein Loch. Aber hat es überlebt. Also es kommt ganz darauf an, wo der Schuss natürlich ist.
Vielleicht für nicht-Rettungsdienst-affines Publikum, jemand, der nicht seine Täter oder seine Täterin ist, was sind so die ersten Maßnahmen, die man ergreift, wenn es jetzt wirklich um lebensbedrohliche Verletzungen geht? Es folgt ja dann doch immer einem gewissen Standard.
Den es dort auch gibt. Also den Standard gibt es natürlich dort auch. Da wird in gewissen Regionen mehr gelebt, in gewissen Regionen weniger gelebt. Aber das Wichtigste ist zu Beginn die Eigensicherheit. Das lernt man dort viel mehr, als man hier in Österreich lernt. Bei uns ist Eigensicherheit, ich schaue, dass mich kein Auto überfährt und ich schaue, dass mir nichts am Kopf fällt. Dort ist Eigensicherheit, ich schaue, dass der Täter nicht da ist und dass mich selber niemand erwischt. Das ist dort Eigensicherheit. Wenn das gegeben ist, dann gehe ich zum Patienten und dann schaue ich mal, ob irgendeine starke Blutung besteht. Eine spritzende Blutung, weil zum Beispiel ein großes Gefäß verletzt ist, wie das Gefäß beim Oberschenkel. Das muss man stillen. Als Laie wird man mit einem Tuch einfach draufhalten und das komprimieren, dass es nicht blutet. Also wenn man Sanitäter ist oder Arzt, dann wird man das abbinden mit so einem sogenannten Tourniquet. Das zieht aus wie ein Gürtel, ist aber viel funktioneller und viel effektiver und einfacher anzulegen. Und dann gilt es natürlich, die Lebenszeichen zu überprüfen. Ich meine, wenn es da spritzend rausblutet, dann hat der Patient offensichtlich noch einen Herzschlag. Wenn das nicht ist, spätestens dann muss man die Atmung kontrollieren. Das heißt, man muss schauen, atmet der Patient? Dann ist es aber so, dass sich die Ersthelfermaßnahmen und die professionellen Maßnahmen wirklich getrennte Wege gehen. Als Ersthelfer wird man dann mit der Reanimation erfolgreich starten, wenn der Patient nicht atmet. Als Arzt wird das anders sein. Wenn man als Ersthelfer bei so einem Patienten ist, der ein Trauma erlitten hat, das heißt jetzt, wo er runtergefallen ist, und man hat das gelernt, was man beim Ersthilfekurs lernt, nämlich wenn der Patient nicht atmet, dann beginnen wir mit der Reanimation und mit der Defibrillation. Dann kann es sein, dass der Arzt kommt und sagt, hören Sie auf. Nicht, weil der Patient tot ist, sondern wenn man dann noch andere Maßnahmen macht. Es würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn man jetzt alles aufzählt. Aber natürlich macht es, um das kurz zusammenzufassen, wenig Sinn, wenn es irgendwo rausblutet und man drückt auf das Herz und pumpt das Blut raus, dann muss man vorher die Blutung ordentlich stillen. Ja. Und deswegen macht man vielleicht andere Sachen vorher als professionelle Helfer, bevor man jetzt dann weiter reanimiert. Aber in der Regel als Ersthelfer ist es immer dann die Reanimation. Wenn der Patient atmet, also wenn ich hinkomme, ich habe auf meine Sicherheit geachtet, ich habe aktive Blutungen gestillt, der Patient atmet und spricht mit mir, dann lage ich ihn so, wie er das möchte. Zum Trinken nichts anbieten, weil natürlich, wenn man den Atemweg dann als Arzt sichern muss, dann ist es immer suboptimal, wenn der Patient irgendwas trinkt vorher, weil der kann das erbrechen. Ja. Und natürlich gilt es da, über jeden Notfall so früh wie möglich die Notrufnummer zu wählen. In Österreich ist es 144. Und dann wird man sich wahrscheinlich wünschen, dass so schnell wie möglich die Rettung kommt.
Ah, total spannend bis jetzt, Daniel. Mhm. Jetzt würde mich noch interessieren, wo liegen denn dann so die Herausforderungen für euch oder für die Praktikanten vor Ort?
Ich trenne das auf. Also die Herausforderungen für den Verein ist sicher die Vielzahl der Interessenten einzufangen, ernst zu nehmen, was sie möchten, aber auch deren Erwartungen ein bisschen zu erfragen. Also wir haben ja auch bei uns, und das kann man auch auf der Homepage nachlesen, das ist www.smx.at, wir haben einen Bewerbungsprozess. Den mussten wir einführen, weil wir bekamen viele Anfragen von nicht nur vom deutschsprachigen Raum, vor allem nicht nur von Österreich, sondern auch Deutschland, Schweiz, Kollegen aus London, Kollegen aus den USA. Und deswegen muss man sich einfach bewerben, wie für einen Job oder für irgendein Praktikum. Motivation schreiben, dann gibt es mit uns ein Interview, ein kurzes Gespräch, so gemütlich, wie es jetzt da mit dir ist. Und uns ist einfach ganz wichtig, was ist die Motivation von jemandem, der da runter möchte. Ich sage jetzt da nicht, was wir da gerne hören würden, weil sonst sagt das dann jeder. Das muss jeder für sich selbst herausfinden. Was wir nicht möchten, und das ist das ganz Wesentliche, ist ein, ich nenne es mal banal ausgedrückt, ein Traumatourismus. Wenn jemand sagt, ja, ich möchte Blut sehen und abgetrennte Körperteile, die man dort wahrscheinlich oder leider sehen wird, dann ist das die falsche Einstellung zu dem Ganzen, weil das ist nicht das, was wir vermitteln möchten. Das ist eigentlich nicht der Kern des Vereins. Wir möchten einfach Awareness schaffen, wir möchten Gutes bewirken, sei es jetzt für die Menschen, die runterfahren, als auch für die Menschen, die eben dort sind. Also die Herausforderung für uns ist einfach die ganze Administration nebst unserer Tätigkeit und die Kollegen zu finden, die unseren Gedanken mittragen. Mhm. Für den Teilnehmer ist die Herausforderung sicher die, dass es Geld kostet. Also wir unterstützen ja nur, wir vermitteln, wir geben Tipps, wir haben ein Riesennetzwerk, wir haben ein Handbuch geschrieben, wir haben Do's and Don'ts, was man in Südafrika macht, aber de facto, wir sind kein Reisebüro, also wir buchen nichts und wir zahlen jetzt auch kein Hotel. Und das ist natürlich für Kollegen, die ja jünger sind, natürlich ein Problem. Also man muss da schon mit einem höheren Betrag rechnen für Flug, für Hotel, für Material und Uniform, die für manche einfach nicht so leicht zu stemmen sind. Das ist sicher ein Aspekt, wo ich mir sicher wünschen würde, wenn man da einen Partner hat, der auch da finanziell unterstützt. Das können wir nicht aus privater Tasche machen, das ist vollkommen klar und da wäre es schön, wenn wir Unterstützer hätten. Aber ja, uns gibt's erst 3 Jahre. Da bin ich guter Dinge. Ansonsten Herausforderung für Teilnehmer. Ich glaube, man muss sich einfach einlassen auf das, was dort passiert. Man muss ein bisschen demütig darunter gehen, weil man wird dort nicht die Welt retten. Man wird dort auch dort als Einzelperson nichts bewirken. Ja. Die Versorgung wird nicht besser werden, wenn ich jetzt als Daniel Kaspern runterfahre und 2 Wochen unten bin, da ändere ich nichts. Sondern bei SMX ändert was in Kooperation mit United Rapid EMS, das ist der Verein oder eigentlich das wohltätige Projekt meiner Kollegin. Nur im Team können wir was ändern, aber nicht als Einzelperson. Und das muss einem klar werden, bevor man da runterfährt. Man kennt vielleicht diesen Begriff Rettungsrambo, kennst du das?
Na klar.
Bist du ein Rettungsrambo?
Ich bin kein Rettungsrambo. Ich freue mich immer, wenn wenig los war oder wenn der Dienst ruhig verlaufen ist. Ja.
Man darf nicht zu übermotiviert an die Sache herangehen, weil als Beispiel in meinem ersten Austausch, wie ich unten war, skillmäßig, also das, was ich wirklich am Patienten gemacht habe, in Supervision von meiner Kollegin, beziehungsweise die einfach geholfen habe, das waren ganz, ganz wenige Tätigkeiten. Also ich habe ganz viel zugeschaut, gelernt, einfach nur durchs Aufnehmen der ganzen Impressionen viel, viel mitgenommen. Einsatztaktik, Sicherheit am Berufungsort, welche Strategien gibt es zur Behandlung, was ist mein Zeitmanagement, welche Ressourcen habe ich, personell und materiell, wie improvisiere ich, wie setze ich meine Prioritäten, das lernt man dort.
Und was ist dir wichtig, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitnehmen?
Biltong, kennst du das?
Nein.
Das ist wie Beef Jerky, nur aus Südafrika.
Okay.
Weil es ist wirklich köstlich. Mhm. Ja. Als materielles.
Ich habe jetzt gar nicht so plastisch gedacht, aber
nein, ich nehme es nämlich immer mit, weil ich es wirklich mag. Das ist so typisch südafrikanisch.
Okay.
Das ist so getrocknetes Fleisch. Ansonsten glaube ich, was ich Ihnen auch sage, ist, dass Sie einfach die Erfahrung machen sollen, wie es ist, in einem System zu arbeiten, wo man halt wirklich begrenzte Ressourcen hat. Und dass sie schlussendlich auf den Schluss kommen, wie gut es uns geht. Also ich habe halt wirklich gedacht, wie ich jetzt am letzten Mal wieder unten war, viel gesehen habe und zurückgekommen bin in meinen ersten Notarztdienst, dann wurde gerufen, gemeinsam mit First Responder, RTW, NEF, das ist viel Personal, 3 Autos.
In Wien jetzt wieder beim Einsatz.
Das war in Österreich, in diesem Fall. Das war ein ganz banaler Einsatz. Ja, ich weiß nicht genau, was da war, es wäre mir Knöchel verstaucht. Ja, da dachte ich, was mache ich da als Notarzt? Ja, da braucht im Prinzip eine Schmerztherapie, die der andere Wagen, wenn jetzt ein Dieter machen kann, suffizient. Und da genügen 2 Leute. Wir waren mit 3 Autos dort und viel mehr Personal. Aber man muss umdenken. Der Patient, der jetzt diesen verstochten Knöchel hat, das ist für ihn jetzt ein Notfall. Der geht die Stufen runter, verknöchelt sich das Sprunggelenk und hat jetzt massive Schmerzen. Denkt, es ist gebrochen. Er ist vielleicht Profi-Radfahrer oder Profi-Radfahrerin und jetzt geht die Welt zugrunde. Und das ist natürlich jetzt sein Notfall. Und wenn er das so schildert und entsprechend dann abgefragt wird von der Rettungsleitstelle, dann kommen eben auch die Fahrzeuge. Und ich finde es dann unfair, wenn man sich selber dann denkt, na, warum holst du die Rettung für sowas, was man morgen beim Hausarzt auch abklären könnte? Ja, du kennst vielleicht auch solche Einsätze.
Diese Bagatelle-Einsätze.
Richtig.
Ja.
Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man Rettung rufen soll, wenn man sich den Zehennagel einreißt. Ja, weil wir werden natürlich auch, und das ist in Wien, in Österreich und in ganz Österreich sicher so, zu vielen Einsätzen gerufen, die einfach keine Notfälle sind. Aber man muss sich einfach bewusst halten, der den Notruf ruft, ruft den Notruf, weil er nicht weiter weiß. In der Regel. Und jetzt muss ich dem helfen. Dann nützt es nichts, jetzt da bumpig zu sein oder, und vor allem in diesem Fall jetzt, wenn wir jetzt über Südafrika reden, es nützt nichts, wenn ich ihm sage, naja, in Südafrika, da sterben die Leute auf der Straße, unter Anführungszeichen, und da kommt niemand und sie rufen mich wegen einer Banalität. Das ist unfair dem Patienten gegenüber, weil der braucht einfach seine Hilfe. Und das hat schon ein paar Wochen gebraucht bei mir, das aus meinem Kopf zu bekommen. Aber ja, man kommt dann schnell wieder in der Realität an in Österreich und merkt dann, wie gut es uns geht.
spannend, weil es sehr ähnlich zu dem, also der Lucian hat es genauso geschildert, er hat gesagt, er ist dort dann erst draufgekommen oder nach diesen 2 Wochen, wie gut es uns hier eigentlich geht. Ja. Daniel, wahnsinnig spannendes Gespräch bisher. Du hast natürlich als Mediziner, wenn man so extremes Setting beruflich ausübt, ich glaube, dann braucht man einfach einen gewissen Abstand zu, ich sage jetzt mal, dem Leid. Gibt's trotzdem einen Einsatz, der da nahe ging, an den du immer noch erinnern kannst?
Du hast völlig recht, man braucht ein bisschen eine Distanz, eine emotionale. Leute, die uns kennen oder Leute, die mit uns reden, würden sagen, ja, du bist irgendwie kühl, wenn du über Sachen sprichst, aber das braucht es, denke ich, in diesem Beruf. Es gibt 2 Dinge, wo ich dich und vielleicht die Zuhörerinnen auch mitnehmen möchte. Einmal war es präklinisch, also mit Deutung, einmal war es im Spital. Beginnen wir kurz mit dem präklinischen. Es hat geschüttet, war am Nachmittag. Ziemlich warm, aber wirklich geschüttet. Wir sind da hingefahren, circa 15 Minuten, 20 Minuten, relativ lange, zu einem Einsatz, wo es geheißen hat, Taxi Rollover. Also ein Taxi, welches sich überschlagen hat und mehrere Verletzte. Wie vorher gesagt, man rechnet da mit allen. Und als wir hingekommen sind, haben wir eine, ich sag mal, 30-jährige Patientin gesehen, die schon reanimiert wurde, einen schwerverletzten Taxilenker und viele weitere Personen, die verletzt waren. Also es waren viele Verletzte, unübersichtlich, es hat geschüttet im Strömen, wir waren nicht viel Personal vor Ort und mussten einfach entscheiden, wen helfen wir da jetzt zuerst? Wie finden wir raus, wer schwer verletzt? Und was machen wir mit der 30-Jährigen, die jetzt da liegt und reanimiert wird? Wir haben da entschlossen, aufgrund der Vielzahl von Patienten, dass wir die Reanimation gleich abbrechen. Es hat viele Ressourcen gebunden und das war im Prinzip hoffnungslos. Und diesen Taxifahrer dann behandelt, der schlussendlich überlebt hat. Warum ist mir das so im Gedächtnis? Weil ich einen ähnlichen Unfall auf der A1 beim Melk als Zivildiener hatte, wo es 2 Italiener rausgeschleudert hat vom Fahrzeug und die beide verstorben sind. Da bin ich auch hingekommen und die wurden schon reanimiert, da war ich noch Zivildiener. Und deswegen weiß ich diesen Einsatz noch. Und als Zivildiener ist man merkt sich alle gröberen Einsätze als Zivildiener, oder als junger Mensch. Und das hat mir sicher, das werde ich nicht vergessen, belastet mich jetzt nicht, aber ich habe es in meinem Kopf. Und das Zweite, das mich aber dazu mal wirklich sehr belastet hat, war ein Dienst im Spital, eines der größten Spitäle der Welt mit über 3000 Betten, also viel größer als das AKH Wien, was das größte bei uns ist. Und man muss sich das so vorstellen, man hat einen großen Raum, der rechteckig ist, und da sind 16 Positionen, also 16 Krankenbetten. Und das ist quasi die Notaufnahme für Unfälle, so Trauma Unit heißt das. Und da kommen vor allem abends und vor allem am Wochenende in der Nacht im 10-Minuten-Takt Schwerstverletzte rein. Da waren Patienten da, die waren angeschossen, angestochen, die waren hochfiebernd, weil sie einen Infekt hatten seit einer Woche, also wirklich durch einen Messerstich zum Beispiel. Und einen solchen Patienten habe ich betreut. Der war 18 Jahre, hatte einen Messerstich vor 3 Tagen in die Niere und der hatte einen septischen Schock. Ja, das ist wie eine Blutvergiftung mehr oder minder. Und was hat man da? Sehr, sehr niedrigen Blutdruck und hohes Fieber. Das ist banal ausgedrückt. Und was macht man da? Man gibt dem Flüssigkeit, also eine Infusion. Viel. Nicht nur einen halben Liter, den wir sonst im Rettungswagen nur geben, bevor wir ins Spital kommen. Mhm. Das lief dort und ich als Arzt habe gesagt, er braucht mehr von dem. Und die Schwester hat gesagt, er bekommt nicht mehr. Sag ich, warum? Na, der stirbt wahrscheinlich sowieso, weil wir haben keine Option oder keine Ressourcen, den zu operieren, weil der Operationssaal noch voll war, der ist da lange gelegen. Und wir haben nur mehr 3 Infusionen für die Nacht. 3 Infusionen für 16 Patienten, das ist sehr wenig. Das war nicht nur für die Infusionen der Fall, sondern auch für Handschuhe. Ich habe die ganze Nacht mit Small-Handschuhen gearbeitet. Ich habe, das ist Large-Hände, es gab keine anderen Handschuhe. Out of stock, wie man sagt. Und 1-2 Ampullen Schmerzmittel, Ketanest in diesem Fall, auch für 16 Patienten. Das heißt, die Patienten haben sich die Schmerzmittel geteilt und jeder hat Schmerzen gelitten. Und das war sehr prägend für mich, weil ich einfach gesehen habe, was der Körper aushält, wie dankbar die sind, wenn man ihnen auch nur ein bisschen helfen kann und wie tragisch es ist, wenn man stirbt, nur weil man jetzt nicht die Ressource hat, in den OP-Saal zu kommen. Da habe ich den Dienst auch eigentlich mental für mich früher abgebrochen, wenn ich gesagt habe, das ist mir zu viel. Das war beim ersten Mal, wie ich unten war.
Wow, ziemlich berührend. Du bist ja nicht vorwiegend in Afrika, sondern in deiner Tätigkeit als Oberarzt bei der EMA 70. Mhm. Wird der Oberarzt ja normalerweise auch erst hinzugezogen, wenn die Lage ein bisschen ernster ist. Das heißt, es ist ja eigentlich dein Berufsalltag, dass du schreckliche Dinge siehst. Wie nimmt dir das dann irgendwie mit? Wie schaffst du das dann trotzdem daheim dann abzuschalten?
Ich glaube, das ist nicht an den Oberarzt gebunden. Ich glaube, jeder sieht das in seiner Intensität, sei es jetzt im Spital als Onkologe mit Krebspatienten oder in einer Erstaufnahme im Spital oder halt im Rettungsdienst als Zivildiener oder als Notarzt oder Oberarzt. Ich denke, wie schon erwähnt, es ist wichtig, da eine gewisse Distanz aufzubauen, das Ganze sachlich zu sehen. Es gibt auch so einen Spruch, der Patient hat angefangen. Also hast du das schon mal gehört, wenn man das so sagt? Wenn man wirklich einen Patienten hat, der gerade dabei ist, zu versterben oder kurz davor ist, dann ist es immer sehr belastend für mich halt. Oder ich empfinde das halt so, wenn er noch mit dir spricht und sagt und dich mit offenen Augen anschaut und du weißt, okay, der hat jetzt noch 10 Minuten und jetzt müssen wir Gas geben. Und man macht dann das Beste, was man machen kann. Ja? Dieser Spruch, der Gegenüber hat angefangen oder der Patient hat angefangen, das soll das bedeuten, dass wir dorthin berufen worden sind und wir es jetzt nur besser machen können. Mhm. Ich glaube, wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf behält, auch vielleicht als junger Sanitäter mit dem Gedanken, okay, ich komme jetzt hin und gebe mein Bestes für den Patienten, das ist, glaube ich, ein gutes Mindset, was man hat. Ein bisschen eine Distanz, die Einstellung zu der Thematik selber. Und ich meine, wir nehmen das mit durchs Medizinstudium. Wir werden darauf vorbereitet. Wir beginnen ja nicht mit dem, dass wir schwerstverletzte Menschen sehen. Ja. Aber im Zivildienst schon, unter Umständen. Und deswegen braucht man ein bisschen Rüstzeug. Und ich glaube, ein wichtiges Rüstzeug ist die Gespräche mit Kollegen. Sei es jetzt im Dienst oder außerhalb vom Dienst. Das kennen wir alle, du wie ich. Man nennt das auch Debriefing, wenn es professionell geführt wird. Aber ich glaube, was Wichtiges ist, und das nehmen vielleicht noch zu wenige in Anspruch, obwohl ich hoffe, dass es überall angeboten wird mittlerweile, ist das Peer-System. Also wirklich professionelle Hilfe, professionelle psychologische Hilfe, die man in Anspruch nehmen kann, anonym, wenn man das möchte, um diese Sachen aufzuarbeiten. Ich glaube, es wäre sehr schlimm, wenn man solche Einsätze mitnimmt, mit nach Hause nimmt, und nicht verarbeiten kann und dann nicht so drüber sprechen kann, wie ich darüber gesprochen habe, sondern wirklich das belastet und ich jetzt zum Beispiel nach Hause fahren nicht schlafen kann. Das haben sicher manche Kollegen und das muss man abfangen.
Wie siehst denn du die Zukunft von Azomax? Gibt's Wünsche, gibt's Pläne? Hast du vielleicht vor oder habt ihr vielleicht vor, das in einem anderen Land zu probieren als anderes Format, jetzt so nach 3 Jahren? Wo geht da die Reise hin?
Also wenn ich was möchte, sagt mein Chef, der Dr. Kraml immer, was ist dein Wunsch ans Christkind? Wenn ich so einen Wunsch ans Christkind schreibe, dann hätte ich gerne zumindest ein zweites Fahrzeug, mehr Locals, die da mithelfen, die ich sicher bekomme, wenn ich sie bezahlen kann. Und dort zumindest 2 Fahrzeuge jeden Tag dort laufen und wirklich jedem helfen können, so viel wie möglich helfen zu können, die es halt brauchen. Das ist alles mit Kosten verbunden, das ist mir vollkommen klar. Deswegen brauchen wir einfach eine Finanzspritze. Da bin ich natürlich mit vielen im Gespräch, viele meinen sehr gut, das schätze ich alles. Gesagt ist schnell was, gemacht ist dann immer so eine andere Sache. Aber ja, wie bei vielen Dingen scheitert es dann einfach oft an Geld. Natürlich ist das Mitgliedsbeitrag und sowas die lieben Kollegen, die bei uns Mitglied sind, der unterstützt da natürlich. Da kaufen wir auch Dinge für unten, weil wir haben ja sonst mehr oder minder keine Aufwendungen. Aber ja, wenn es ein Wunsch ist, dann wäre es eine Geldspritze.
Man darf sich ja was wünschen, ja.
Ja.
Es ist ja erlaubt.
Und wer weiß, vielleicht gewinne ich im Lotto, ich spiele ja immer wieder mal.
Okay, ja.
Aber bis jetzt waren es 3 oder 20, glaube ich, im Sommer, was ich gewonnen habe. Also viel Glück habe ich leider nicht, aber man darf da nicht aufgeben.
Daniel, hast du das Gefühl, dass die deine Erfahrungen dort in Johannesburg vielleicht sogar ein Stück weit verändert haben oder deinen Blick auf deine Arbeit in Österreich?
Also meine medizinischen Tätigkeiten hat sie nicht verändert. Ich arbeite so, wie ich vorher gearbeitet habe, mit bestem Wissen und Gewissen. Mein Blick generell über das Gesundheitssystem und den Wohlstand, jetzt nicht nur medizinisch, sondern auch den Wohlstand, dass wir am Abend um 10, 11 ohne Begleitung rausgehen können, dann Rucksack tragen können und mit dem Handy spazieren gehen können, obwohl ich das nicht empfehle, weil dann wird man vielleicht zusammengefahren, wenn man auf die Straße geht. Aber dieser Wohlstand an Freiheit, den man hat und Sicherheit, das hat mich schon verändert. Also ich sehe vieles nicht mehr so selbstverständlich. Und ich glaube, es ist jetzt egal, ob Südafrika ist oder wenn man in den Nahen Osten fährt, wo jetzt die ganzen Tragödien passieren. Das ist ja für viele ganz weit weg, aber örtlich ja sehr, sehr nahe. Man ist ja gleich mal in Gaza oder wo auch immer. Und ich denke, man muss sich das einfach bewusst machen, wie gut es uns geht. Und das macht das Leben auch dann ein bisschen schöner.
Daniel, wahnsinnig spannend, spannende Geschichten. Ich sag zum einen mal danke für die Arbeit, ja, dass ihr die euch da die Mühe überhaupt macht, dass ihr das organisiert, dass du da so dahinter bist. Und danke natürlich, dass du die Zeit genommen hast fürs Gespräch. Danke an den Lukian. Und last but not least natürlich die Karine in Südafrika, die dort so, so tolle Arbeit leistet.
I would love to invite you to support SMX by joining, volunteering or even simply spreading the word. You help us make emergency care possible where it is needed most. And at the same time, you gain an experience that will shape both your career and your heart. But it is more than just medical training. It is an exchange of knowledge, of culture, of friendships, and of a shared heart to serve. Together, we are reaching communities that would otherwise remain underserved. And together, we are learning and growing in ways that benefit both South Africa and Austria. Thank you.
Daniel, vielen Dank.
Vielen Dank, Philipp.
Vielleicht hören wir uns wieder mal, ja.
Ja, vielen Dank, Philipp, für die Einladung und ich hoffe, dass man vielleicht finden wir wieder mal Zeit für eine Stunde in deinem Häuschen.
Geil, würde mich voll freuen. Und wenn ihr den Verein jetzt unterstützen wollt oder euch bewerben möchtet, findet ihr alle Informationen auf der Website isomex.at oder auf Instagram ebenfalls unter isomex.at.